Lieber Vater, wir danken dir für wunderbare Gaben in unserer Mitte, in unserer Familie. Wir danken dir, dass wir als Familie zu deinen Füßen sitzen können, deinem Wort zuhören, uns von dir eine sanfte Zurechtweisung holen können, wenn sie brauchen, Mut, Trost, frische Freude. Und wir bitten dich einfach für deine Gegenwart, für dein Wirken, dass es wirklich deine Stimme ist, die zu unserem Herzen spricht und dass jeder von uns individuell das hört, was für ihn in der nächsten halben Stunde dran ist. Wir danken dir und wir lieben dich. Amen. Weil ich mich kenne und meistens am Schluss so wenig Zeit ist, habe ich euch die Predigt-Illustration, die ich am Schluss zeigen wollte, an den Anfang mitgebracht, weil sonst kommen wir wahrscheinlich nicht dazu. Das hat natürlich dann den Nachteil, dass er schon jetzt sozusagen was hört von mir, wo er erst ganz am Schluss sozusagen mitkriegt, warum ich euch diesen kleinen Film zeige. Aber das macht nichts, da bleibt die Spannung sozusagen noch ein bisschen bestehen. Ich habe euch eine Verfilmung mitgebracht von einem historischen Ereignis, nämlich von einem schottischen Christen, Eric Little, der Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat und 1924 in den Olympischen Spielen in Paris die Goldmedaille gewonnen hat. Das Leben von Eric ist insofern in vielen Bereichen interessant. Einer seiner wunderbaren Begebenheiten ist, dass er der Spitzenkandidat für die Goldmedaille in den 100-Meter-Läufen gewesen ist. Also jeder wusste, Eric ist schnell und jeder wusste, der gewinnt die 100-Meter-Medaille. Nun war Eric war Christ und hat die Vorläufe bei den Olympischen Spielen fanden an einem Sonntag statt. Und Eric war seiner Überzeugung, dass er am Sonntag zur Ehre Gottes nicht läuft, sondern dass er den Sonntag absondert, um in die Gemeinde zu gehen und er von Montag bis zum Samstag läuft. Und damit ist er also von den 100-Meter-Läufern disqualifiziert worden. Das hat er in Kauf genommen. Und dann blieben für ihn noch die 200- und die 400-Meter-Läufe übrig. Aber er ist ein Sprinter gewesen und keiner hat gedacht, dass Eric also da irgendwo eine Chance hat. Und er ist dann einfach die 200 und 400 Meter Läufe angetreten. Und das, was wir dann passieren oder was gleich passiert, werden wir gleich sehen. Und ich möchte euch einfach so ein bisschen auf zwei Sachen vorbereiten. Auf die eine Sache ist, das ist ein wunderbares Thema von diesem Film, über diese Verfilmung, die da passiert ist. Kurz bevor Eric also losrennt, bekommt er einen Brief oder eine kurze Notiz von seinem Freund. Und da steht drauf eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, aus 1. Samuel Kapitel 2, wer mich ehrt, den werde ich ehren. Und dann geht der Lauf los. Und das andere Wichtige und Interessante ist, während er da so läuft, blendet man eines seiner berühmten Sätze ein, der Eric in seinem Leben so mal so von sich gegeben hat und der hängen geblieben ist in dem Bewusstsein der Menschheitsgeschichte. Und das ist dieser Satz, den verrate ich euch schon. Gott hat mich schnell gemacht. Und wenn ich renne, fühle ich sein Gefallen. Okay, Film ab. Okay, das war der Weltrekord. 47 Sekunden und 6 Millisekunden. Eric Little. Und die Zeitungen, die damals über ihn geschrieben haben, eines der Headlines der Zeitung war, Sportler rennt nicht für Nation, Sportler rennt nicht für Ehre, Sportler rennt für Gott. Eric hat da uns wirklich so ein Stück Erbe hinterlassen und ich komme einfach zum Schluss der Predigt auf einen seiner wichtigsten Sätze nochmal zurück. Gott hat mich schnell gemacht und wenn ich renne, fühle ich sein Gefallen. Wir sind in einer Predigtreihe, die Entgiften heißt und wir gucken uns unterschiedliche Charaktereigenschaften, Angewohnheiten, Emotionen an, die uns daran hindern, in unserem Leben Gott zu verherrlichen und ein wirklich erfülltes Leben hier auf der Erde zu leben. Und heute ist das Thema Schuld und Schuldgefühle dran. Und nun könnte man dran denken, wenn man so diese, keine Ahnung, mein Sohn sagt, das ist ein Propeller. Ich konnte ihm noch nicht erklären, was es wirklich ist. Aber wenn man da diese Kiste da oder diesen Müll mit sieht und man diesen Atommüll sieht und dann mit dem Thema Schuld kommt, denkt man, ach, das ist ja ganz klar. Schuld und Schuldgefühle sind also was ganz Schlechtes. Die müssen weg. Und der Prediger erzählt uns heute sozusagen, wie man die wegkriegt aus in dem Leben. Die Erwartung möchte ich ein bisschen enttäuschen, sondern ich möchte als allererstes anfangen und euch nahelegen, die Frage, ob Schuldgefühle nicht auch manchmal wirklich berechtigt sind. Denn auf die Art und Weise, ein Schuldgefühl sofort immer als etwas Negatives darzustellen und die sofort wegzukurieren, ist so ein bisschen ein typisches Symptomatik einiger Psychologen heute. Und ich habe euch einfach mal zwei Kommentare von einem Psychologiebuch mitgebracht. Vielleicht können wir die mal als nächstes anwerfen. Hier gibt es als erstes also eine Definition von einer Frau Dr. Wolf, einer Psychotherapeutin, und die sagt, Schuld ist eine Verpflichtung zu einer Gegenleistung, zu einer Verantwortung für die Verletzung von Geboten und Pflichten. Das können wir ganz leicht nachzuführen, wenn wir also Gebote oder Pflichten, die wir haben, verletzen, fühlen wir uns schuldig. Und diese Autorin sagt jetzt, irgendjemand scheint uns Regeln zu formulieren und zu entscheiden, wann eine Leistung, eine Gegenleistung erforderlich macht oder wann Gebote und Pflichten übertreten worden sind. Und dann schlägt uns die Frau Dr. Wolf Folgendes vor, auf der nächsten Folie. Sie sagt, immer wieder haben sich Philosophen und Kirchenvertreter darum bemüht, allgemeingültige moralische Werte zu formulieren. Doch selbst die Kirche widerspricht ihren Regeln und misst mit zweierlei Maß. Und dann gibt es Ihnen ein Beispiel. Wenn ein Priester eine Frau schwängert, ist es erlaubt, abzutreiben. Schuldgefühle sind von uns selbst erzeugt. Sie entstehen, wenn wir unseren inneren, von uns akzeptierten Normen zuwiderhandeln. Es gibt keine allgemeingültigen Normen, nicht für eine Gesellschaft und schon gar nicht für alle Zeiten. Wonach sollen wir also beurteilen, wann Schuldgefühle berechtigt sind? Sie spiegeln unsere ganz persönliche Meinung wider. Was hier, vielleicht können wir es einfach so lassen, was hier die Frau Dr. Wolf sagt, ist, Schuldgefühle sind eigentlich ein bisschen unnötig, weil sie entstehen dann, wenn wir unsere eigenen Werte nicht erfüllen. Und dann machen wir es doch einfach so wie in der DDR. Wenn wir einen Plan nicht erfüllen, reduzieren wir einfach den Plan ein bisschen runter und dann haben wir ihn erfüllt und dann sind die Schuldgefühle weg. Und sie sagt so, es ist doch völlig offensichtlich, dass es also nur unsere inneren, selbst auferlegten Normen sind, die uns Schuldgefühle geben. Es gibt überhaupt keine allgemein gültigen Schuldgefühle. Und als Begründung sagt sie, selbst die Kirche widerspricht sich, misst mit zweierlei Maß. Allerdings, und das werden wir als Leser natürlich sofort feststellen, ist hier ein großer Denkfehler drin in der Art und Weise, wie sie argumentiert. Sie sagt, also wenn ein Priester eine Frau schwängert, ist es erlaubt abzutreiben. Also erstmal glaube ich das nicht, dass das allgemein übliche Praxis ist in der Kirche, dass wir mit so zweierlei Maß messen. Und selbst wenn, ist der große logische Fehler in ihrer Argumentation, es gibt keine offiziellen Normen, so ähnlich wie, wenn ich sagen würde, also Verkehrsregeln gelten für mich nicht. Und ich weigere mich, auch irgendein Bußgeld zu bezahlen, weil ich kenne einen Polizisten, der mit 70 innerorts fährt. Na, du auch. So, nur weil manche Leute, die nicht an Gott glauben, die von Gott gegebenen Werte übertreten, heißt es noch lange nicht, dass es keine objektiven Normen gibt. Nur weil der Polizist, den du und ich kennen, ja, 20 km/h zu schnell fahren, heißt es noch lange nicht, dass es allgemeine Regeln im Straßenverkehr gibt. Und insofern denke ich, ist diese Definition davon, dass es keine Normen gibt und dass Schuldgefühle immer nur selbst aufgelegt sind, weil es auf selbst aufgelegte Werte zurückkommt, ist einfach falsch. Man muss sich, wenn man dieser Logik folgt, nicht wundern, wenn der Schwerverbrecher keine Gewissensbisse hat. weil er folgt einfach nur seinen inneren aufgelegten Werten, so wie jeder andere selbst. Wenn es einen allmächtigen Gott gibt und wenn dieser Gott gesprochen hat und allgemeine Normen für jedes seiner Geschöpfe festgelegt hat, dann wäre es normal und sogar wünschenswert, wenn wir Schuldgefühle entwickeln, wenn wir diese Normen übertreten. In diesem Aspekt, nämlich dass es eigentlich wünschenswert wäre, dass wenn Gott gesprochen hat und wir diese Normen übertreten, leidet unsere heutige Gesellschaft und selbst große Teile der Kirche nicht an zu viel Schuldgefühlen, sondern an viel zu wenig. Einer der größten Hinderungsgründe, warum so viele Menschen in Deutschland nicht zum Glauben kommen, einer der größten Gründe, warum so viele Leute arreligiös sind, liegt einfach an einem harten Herz und dass man unsensibel geworden ist gegenüber echter und realer Schuld. Ich mache gerade mit den Grow-and-Go-Leuten bei uns so das Bibelstudium und wir gehen gerade durch das Johannesevangelium durch. Und das, was Johannes immer wieder sagt, er möchte seinen Lesern zeigen, wer Jesus Christus ist. Und was er ihnen zeigt, ist in der Geschichte der Frau am Brunnen, in der Geschichte mit Nikodemus, mit der Heilung des Blinden, etc., etc., etc. Dass es, wenn du Jesus erkennen willst, nicht nur intellektuelles Bewusstsein notwendig ist, ein intellektuelles Lernen und Erkennen darüber, wer er ist, sondern es ist eine Herzenseinstellung ist. Man muss seiner eigenen Schuld überhaupt erstmal bewusst werden, bevor man eine Chance hat, zu erkennen, wer Jesus ist und wofür man ihn braucht. Johannes fasst das zum Beispiel einfach so in Kapitel 9, Vers 41 zusammen, habe ich euch auch nochmal mitgebracht. Da sagt er, wenn ihr blind wäret, also hier wird die Verbindung zwischen blind und Sündigkeit hergestellt, wenn ihr blind wäret, also wenn ihr eure eigene Sündhaftigkeit zugeben würdet, hättet ihr keine Sünde. Und dann hättet ihr mich erkannt und ich hätte sie weggenommen. Nun aber sagt ihr, wir sehen, sprich wir haben keine Sünde. Und deshalb bleibt sie bestehen. Leider ist es eben auch so, dass selbst in der Gemeinde einige Menschen unter akuten Mangeln an Schuldgefühlen leiden. Ich bin derjenige, der bei uns zu Hause immer als allererstes einschläft. Ich weiß nicht, ich meine, ob das das Alter ist oder wie auch immer. Meine Frau scheint vitaler zu sein, macht mehr am Tag als ich und ist trotzdem weniger müde. Ich bin derjenige, der zuerst einpennt und sie guckt meistens noch, keine Ahnung, Facebook und WhatsApp noch so die letzten Nachrichten und ich höre dann immer im Halbschlaf so, wer denn jetzt so irgendwelche Kinder gekriegt hat und wer gerade wo im Urlaub ist und so schlafe ich dann ein und meistens sind es gute Nachrichten und leider war es so, dass innerhalb der letzten 2 Monate ich wirklich wieder wach geworden bin, weil ich mich so geärgert habe, 3 christliche Paare, nicht aus unserer Gemeinde, 3 Paare, die wir kennen, haben sich getrennt und der eine, einer von den beiden Partnern, entweder Mann oder Frau, haben eine ehebrecherische Beziehung mit jemand anders einfach angefangen. Und nicht nur, dass die Leute einfach sich einen neuen Partner gesucht haben, sondern sie posten es auch noch auf Facebook. Mein neuer Hubby und ich in Budapest. Ja. Und ich habe das gehört und ich habe in mir gesagt, wo ist die Furcht Gottes? Wo sind die Schuldgefühle? Ich kann es nicht nachvollziehen, wie man mit freiem Gewissen Bilder von seinem neuen Hobby posten kann, wie man angeblich wunderbar glücklich in Budapest ist, und man 14 Tage vorher seine eigene Ehefrau und seinen eigenen Ehemann verlassen hat. Und ich frage mich dann wirklich, wo ist die Furcht Gottes? Wo sind in dem Augenblick eigentlich angebrachte Schuldgefühle? Hat diese Person, hat diese Frau, dieser Mann keine Angst? Und ich habe dann ganz zufälligerweise irgendwie, wahrscheinlich ist es manchmal Gott, der das so irgendwo so reinbringt, am nächsten Tag etwas über John Piper gelesen, der gefragt hat, der manchmal so ein bisschen Lesefragen beantwortet und er fragt einen Leser, welche Bibelstellen helfen, Menschen zu konfrontieren, die in Ehebruch leben. Und er schreibt John Piper, ich habe es euch einfach mal hier so mitgebracht, es geht es geht hier, dass der Leser um eine ganz gewisse Frau fragt. Wenn diese, kann man so schlecht lesen, so klein. Eine Folie vorher. Noch eine Folie zurück, genau. John Piper, der Pastor, sagt jetzt, wenn diese Frau nicht Buße darüber tut, wird sie das Reich Gottes nicht erben. Sie und der Mann, mit dem sie also diese ehebrecherische Beziehung haben, sind wie Teenager, die Sex in einem Boot haben, das gerade dabei ist, über die Niagara-Fälle runterzurasseln. Es fühlt sich so gut an, dass man noch nicht mal das Rauschen des Wasserfalls hört. Und dann sagt John, der Pastor, zu Nicole, ihrem Freund: Du bist wie eine Person, die am Ufer steht und ruft: Aufpassen, aufpassen, die Wasserfälle, die Wasserfälle. Und du tust das, was im 1. Korinther 6, Vers 9 bis 10 steht. Wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Lasst euch nicht täuschen, weder die sexuell Unmoralen, noch die Ehebrecher, noch die Götzendiener werden das Reich Gottes erben. Und dann John in der nächsten Folie, ich lasse einfach mal so, beschreibt so, wie er mit einem Mann Seelsorge macht. Und als er diesem Mann nahelegt, dass er das Reich Gottes nicht erben wird, wenn er so weitermacht in dem Lebensstil, wie er lebt, guckt ihn der Mann mit erstaunten Augen an und fragt: Wieso, willst du mir sagen, dass ich meine Errettung verlieren kann? Und John, der Pastor, sagt: Viele Christen leben in dieser falschen Sicherheit, dass sie denken, sie können religiös, dass ihre Religiosität sie rettet, und sie haben eine echte Gotteshingabe von ihrer Errettung unabhängig gemacht. Und die Bibel sagt aber immer wieder, die beiden sind nicht unabhängig, sie gehören zusammen. Ein echter Christ, der jemand, der wirklich gerettet ist, wird nicht immer alles perfekt machen, wird sündigen und manchmal tief fallen. Aber er wird Sünde bekämpfen. Und ich habe zu Gott gesagt: Gott, ich gebe dir die Erlaubnis, dass wenn ich auf falschen Wegen irgendwo abweiche und wenn ich in eine Richtung gehe, wo ich dabei bin, den Niagara-Fall runterzurasseln, ich gebe dir die Erlaubnis, deine Blitze vom Himmel zu schicken und mich mit Schuldgefühlen zu quälen, bis ich zu dir komme und zu dir sage: Gott, es tut mir leid, hol mich heraus. Schuldgefühle sind nicht immer negativ. Schuldgefühle helfen uns, den Willen, also sie sind so ein bisschen wie, sie sind die Notfallmedizin Gottes. Und vielleicht können wir hier gleich zu dem Unterschied kommen zwischen legitimen und nicht legitimen Schuldgefühlen. Natürlich, jeder von uns hat auch das schon erlebt, dass wir nicht legitime Schuldgefühle haben. Wir fühlen uns einfach schlecht, keine Ahnung, weil unser Freund nicht mag, wie auch immer. Und wir denken, wir sind die Schuldigen dran. Und dann, wenn man mal mit dem Freund drüber redet, merkt man eigentlich, es war überhaupt nicht unsere Schuld. Das heißt, es ist nicht so, dass man automatisch sagen kann, jedes Schuldgefühl ist von Gott. Und man kann auch nicht sagen, keine Schuldgefühle sind von Gott. Hier ist der Unterschied. Entschuldigung. Ein Indiz dafür, welche Schuldgefühle von Gott sind und welche unsere eigene Psyche hervorbringt oder welche uns auch manchmal der Feind unterjubeln will, ist folgendes. Gottes Art von Schuldgefühle sind wie so eine Art Notfallmedizin. Das ist kein Dauermedikament. Es ist kein Blutdrucksenker, den du über Jahre nimmst. Also, wenn du dich kontinuierlich von Schuldgefühlen geplagt fühlst und die gehen schon seit 20 Jahren oder seit 5 oder wie auch immer und du weißt eigentlich nicht wirklich, worum es geht, außer dass du wohl ein ganz schlechter Christ sein musst, ist es meistens nicht von Gott. Gott setzt seine Schuldgefühle wie eine Notfallmedizin ein. Das heißt, punktuell, in dem Augenblick, wo das Herz stillstand, kommt eine Megadosis Adrenalin. Kabong! Und dann fängt das Herz an zu schlagen, dann ist auch wieder gut. Du gibst das Adrenalin nicht weiter. In dem Augenblick, wo es seine Wirkung erzielt hat, nämlich dass man zu Gott kommt und sagt: Ich brauche dich, hilf mir, es tut mir leid. In dem Augenblick wird die Notfallmedizin abgesetzt. Und der Christ soll normalerweise, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, soll normalerweise nicht in Abhängigkeit von Notfallmedizin leben. Sondern wir sind davor geschaffen, eine Grundeinstellung des Gefallens und der Annahme und der Liebe Gottes mit uns zu tragen und gelegentlich in dem Augenblick, wo wir gegen ihn sündigen, setzt Gott seine Notfallmedizin ein und holt uns da wieder zurück, wo wir eigentlich hin sollen. Nämlich in einem Gefühl, in einer echten, liebevollen und angenommenen Beziehung mit Gott zu leben. Schuldgefühle, jetzt können wir erstmal zu diesem Punkt kommen, wo kommen sie denn her und warum fühlen wir manchmal Schuldgefühle, die überhaupt nicht sozusagen der Realität entsprechen, kommen davon her. Schuldgefühle sind Ausdruck unseres Gewissens. Vielleicht können wir einfach mal ein bisschen weitermachen. Schuldgefühle sind Ausdruck unseres Gewissens. Nächstes. Noch eins weiter. Genau. Und das war das Positive, was da die Psychotherapeutin gesagt hat. Sie hat gesagt, Schuldgefühle entstehen, wenn wir unsere inneren, von uns akzeptierten Normen zuwiderhandeln. Und das stimmt. Was hier steht ist, wir empfinden manchmal Schuldgefühl, wenn wir innere Normen nicht erfüllen. Aber das heißt noch lange nicht, dass unsere inneren Normen, dass unser Gewissen immer richtig liegt. Unser Gewissen oder dein Gewissen ist nicht das letztendliche Barometer dafür, was richtig und was falsch ist. Das Gewissen ist nur ein Mittel, es ist nur ein Werkzeug. Und unser Gewissen ist die Frage, muss richtig funktionieren? Das funktioniert manchmal falsch. Es funktioniert nur richtig, wenn es von den Werten der Heiligen Schrift geprägt und geformt ist. Und unser Gewissen kann entweder eine Unterfunktion haben, ist nicht genügend geformt, oder es kann eine Überfunktion haben. Das heißt, es springt an in dem Augenblick, wo Gott überhaupt keine Erwartung an uns hat, die wir erfüllen sollen oder die Erwartungen erhöht sind. Und wir fühlen Schuldgefühle, sowas Blödes aber auch, in dem Augenblick, wo Gott sich über uns freut und uns annimmt und uns zujubelt und sagt, ich liebe dich, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter. Und wir sitzen schmollend in der Ecke und ich fühle mich so schlecht und ich bin so ein schlechter Christ. Ja. Dass das häufig bei Christen passiert und bei anderen Leuten auch, sehen wir daran unter anderem, dass die Psychologen herausgefunden hat, wer besonders häufig an Schuldgefühlen leidet. Die nächste Folie. Das sind die Leute, die besonders anfällig dafür sind. A, Perfektionisten. Wenn du Perfektionist bist, wenn du sozusagen sagst, ich muss alles richtig oder alles ist falsch, das ist ein Ausdruck von Perfektionisten. Entweder ich mache super gut, entweder eine 1+, oder zu Hause hängt der Segen schief sozusagen. Ja. Dann bist du anfällig für Schuldgefühle, besonders anfällig für Schuldgefühle. Du machst dann nämlich eine unrealistische Erwartung an dir selbst. Alles richtig oder alles falsch. Ich neige auch ein bisschen dazu, Perfektionist zu sein. Das fing schon in der Kindheit an. Ich bin nach Hause gekommen mit einer 3+ und habe zu Hause Rotz und Wasser geheult. Und unsere Freunde von meinen Eltern waren da und fragten, warum weint denn der Junge? Und ich habe gesagt, ich habe eine 3+ und keine 1 gekriegt. Und er hat dieser Freund von meinem Vater gesagt, wow, wenn meine Tochter endlich mal eine 3+ bringen würde. Ja? So, als B, harmoniebedürftige Menschen. Was bei harmoniebedürftigen Menschen ist so, die mögen das, wenn es Friede, Freude, Eierkuchen ist. In der Familie, in Freunde, auf Arbeit, etc., etc. Und es ist aber so einfach, in zwischenmenschlichen Beziehungen läuft nicht alles gut und die Harmonie wird zerstört durch viele verschiedene Dinge. Manchmal noch nicht mal durch Sünde, einfach der andere ist einfach schlecht drauf. Es wird langsam wieder Herbst und November, ja, kann man ja mal nachvollziehen, ja, dass man schlecht gelaunt auf Arbeit kommt. Und der Harmoniebedürftige denkt, oh, meine Arbeitskollegin ist sauer, muss ich wohl dran schuld sein. Typisch, ja. Vielleicht, manche entdecken uns sich so drin und kriegen vielleicht sogar schon so ein Aufatmen, ha, ja. Ach, das bin ich. Das ist so einfach, daran liegt es also. Okay, gut. Legalistisch geprägte Menschen. Also Leute, die entweder in der Kindheit Schwierigkeiten hatten, von Eltern angenommen zu werden. Ganz typisch Zeugen Jehovas, selbst nachdem sie sozusagen aus gewissen Sekten herauskommen, die gewissen Druck auf sie legen. Immer dieses, du musst mehr schaffen, du musst mehr schaffen, du musst mehr schaffen. Man wird Christ, man ist eigentlich frei, aber das Gewissen springt immer noch falsch an. Und man hat Schuldgefühle in dem Augenblick, wo Gott über einem jubelt. Ja. Retter der Menschheit. Ja. So Leute, die immer alles machen wollen und die Menschheit retten wollen und dann merken, sie schaffen es nicht. Menschen mit Minderwertigkeitsgefühlen kann man nachvollziehen. Ich weiß nicht warum, möchte auch keinen Kommentar zu geben. Frauen sind anfälliger für Schuldgefühle. Ist vielleicht doch so das sensiblere Geschlecht. Und gottesfürchtige Menschen mit hohen Moralvorstellungen. Ist nicht interessant. Ausgerechnet die Menschen, ja, die Gott gefallen wollen und die hohe Moralvorstellungen haben, sind sensibel für Schuldgefühle. Und natürlich, dazu muss es jetzt kommen, unsere große Frage ist, wie gehe ich mit diesem Problem um? Wie lebe ich ohne unberechtigte Schuldgefühle? Zum Teil hilft es natürlich, sich die Ursachen anzugucken und zu sagen, oh, das bin ich bin Perfektionist. Ja, und vielleicht mal ein bisschen an den Ursachen was zu machen. Auf der anderen Seite gibt es noch einige andere wirklich wichtige oder eine gute Art, eine Medizin, die man anwenden kann, wenn man sozusagen seine eigenen Schuldgefühle, die man unberechtigterweise hat, ein bisschen therapieren will. So ganz typisch, ich habe schon fast drauf gewartet. Ja, wir haben ja viele von unseren iranischen Brüdern und Schwestern haben sich taufen lassen. Ich glaube, wir haben ungefähr 60 Leute gehabt, die sich innerhalb der letzten 3-4 Monate getauft haben. Und ja, die Taufe war jedes Mal ein riesengroßes Fest und man hat sich gefreut. Und ich habe schon regelrecht darauf gewartet, die folgende Woche. Ja, ich bin die folgende Woche dahin gekommen und ich habe auf die Frage gewartet. Und sie kam fast jedes Mal. Leute, die eben gerade getauft wurden, kamen zu mir und fragten mich, ich bin letzte Woche getauft geworden, ich fühle mich aber so schlecht. Was ist nicht in Ordnung mit mir? Regiert der Teufel noch in mir? War meine Taufe nicht echt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Und ich habe auf die Frage wirklich schon erwartet, weil sie so typisch ist für Menschen, die Gott nachfolgen wollen. Und wir natürlich fälschlicherweise erwarten, dass wenn wir Gott nachfolgen wollen, unsere Emotionen automatisch in Einklang sind mit dem, was Gott will und mit dem, wie Gott über uns spricht und was er über uns fühlt. Und das ist aber nicht so. Und ich habe diese Person auch folgendermaßen geholfen. Oder ich hoffe, dass ich ihr geholfen habe. Ich habe ihr eine Illustration aufgemalt von einem ganz uralten Traktat. Ja? Also das kam aus dem letzten Jahrhundert von sonst irgendwo her. Das ist aber richtig klasse Funde. Fand, also zumindest diese Illustration. Da gibt es so ein christliches Traktat. Ja? Das hieß die 4 geistlichen Gesetze. Ich weiß nicht, wer es hatte. So ein kleines grünes Heftchen, ja? Haben wir vor 20 Jahren en masse unter die Leute verteilt. Und dieses Traktat sagt am Ende Folgendes. Wie lebt ein Christ? Und da steht Folgendes, die sagen Folgendes, ein Christ lebt insofern, dass die Tatsache, nämlich das Wort Gottes, die Lokomotive ist und mein Glauben darauf setzt, was Gott über mein Leben sagt und dass das Gefühl ganz hinten dran hängt und das Gefühl wird mitgeschleppt, wenn ich das glaube, was Tatsache ist. Heute leben wir oftmals intuitiv ganz anders, weil unsere Gesellschaft ist wie nie zuvor eine intuitive, ästhetische, gefühlsbetonte Gesellschaft. Die ganze Werbung zielt darauf ab, dir ein gutes Gefühl zu geben, währenddessen die Werbung siehst, egal was das für ein Quatsch ist, der da angeboten wird. Wenn du dich gut fühlst, währenddessen du die Werbung siehst, kaufst du den Mist. Es ist völlig egal, was da inhaltlich gesagt wird, Hauptsache es weckt in dir positive Emotionen. Und schon gehst du mit deinem Geldbeutel, keine Ahnung, wo auch immer hin und kaufst das Zeug. Auf diesen Trick wären vergangene Generationen nie reingegangen, weil die hätten hinterfragt, ist denn das logisch und sinnvoll, dass wenn ich dieses Parfüm nehme, wirklich ich erfolgreich, glücklich bin und mir 20 Frauen hinterherlaufen. Ja? Hätten die nie gedacht. Ja, weil vergangene Generationen inhaltlich geprägt waren. Sie haben kritisch hinterfragt, wir sind gefühlsbetonte Menschen und kaufen den Mist einfach, ja, weil sich einfach die Werbung so gut angefühlt hat. Und dann wundern uns übrigens, warum es nicht funktioniert. Aber das ist eine andere Sache. Entschuldigung. Das heißt, wie wir in Einklang kommen mit der Art und Weise, wie Gott wirklich über uns fühlt, ist zu den Tatsachen zu gehen und zu gucken und zu fragen, was sagt Gott über mein Leben Und wie denkt er in diesem Moment über mein Leben, egal wie ich mich fühle? Und dann habe ich wieder ein wunderbares Zitat von John Piper mitgebracht. Eben gerade hat er so ein bisschen moralisch Druck gemacht. Hier erlöste uns so ein bisschen. Nächste Folie, müsste so ein Bild sein. Da sagt John Piper, wenn du Zweifel hast, ob Gott für dich ist, schau zu Jesus, der ein unbezwingbares Hindernis überwunden hat, um Gottes Gefallen für dich zu erzielen. Das heißt, in dem Augenblick, wo wir unberechtigte Schuldgefühle haben, ist die beste Notfallmedizin für uns in diesem Augenblick, zu Jesus Christus zu gucken, der für uns Folgendes gemacht hat. Der ist gestorben. Nicht nur, dass wir ohne Schuld sind, sondern hier kommt das Beste und hier kommt gleich Eric Little ins Spiel. Dass wir nicht nur ohne Schuldgefühle leben, sondern dass wir leben Tag ein, Tag aus mit dem Gefühl, Gott hat Gefallen an mir. Und das ist, ich möchte euch nicht mit irgendeinem Zitat von John Piper kommen, weil das biblisch ist, dass Christus für uns sein Gefallen errungen hat, habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht aus dem Alten Testament. Wir überspringen die Römerstelle und gehen ins Alte Testament, weil wir manchmal so immun zu den Neuen Testamentstellen gekommen sind, nehme ich mal eine etwas obskure, eine ungewöhnlichere. Hier in Jesaja 61, vom Vers 10 bis zum Jesaja 62, Vers 5, spricht Jesus Christus, es spricht derjenige, der in Jesaja 61, eine ganz berühmte Stelle, könnt ihr euch erinnern, geht damit los, dass der Messias, dass der Retter sagt, der Herr hat mich gesalbt, um den Armen frohe Botschaft zu bringen. Könnt ihr euch daran erinnern? Die Bibelstelle, okay? Das ist die Bibelstelle, die Lukas im vierten, oder die Jesus in Lukas Kapitel 4 nimmt, vorliest und zu Ende liest und sagt, diese Schriftstelle ist heute in eurer Mitte in Erfüllung gegangen. Das heißt, diese Bibelstelle, oder der hier noch spricht, ist Jesus Christus. Und der sagt im 10. Vers von Jesaja 61, freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils. Das heißt, in diesem Augenblick nicht, Gott hat mich gerettet, sondern er hat mir Kleider des Heils gegeben, heißt in diesem Augenblick, er hat mich befähigt, Heil zu anderen Menschen zu bringen. Er hat mir das Werkzeug gegeben, Heil und Rettung zu einem ungerechten und bösen Volk zu bringen. Er hat mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit umgetan. Das heißt, er hat mich befähigt, Gerechtigkeit zu Menschen zu bringen, die ungerecht sind. Und jetzt kommt das Resultat. Nachdem dieser Messias, nachdem Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und am Kreuz jedes Hindernis überwunden hat, das ist das Resultat, was danach kommt. Und du wirst, Jesaja 62, und du wirst mit einem neuen Namen genannt werden, das bist du, den der Mund des Herrn bestimmen wird. Du wirst eine prachtvolle Krone sein in der Hand des Herrn und ein königliches Diadem in der Hand deines Gottes. Nicht länger wird man entlassen, dir zu sagen, und und seinem Land wird man nicht mehr öde sagen, sondern man wird dich nennen, das ist dein neuer Name, die neue Identität, mein Gefallen an ihr und dein Land Verheiratete. Denn der Herr wird Gefallen an dir haben und dein Land wird verheiratet sein und wie der Bräutigam sich an der Braut freut, so wird sich Gott an dir freuen. In dem Augenblick, wo wir uns vor unberechtigten Schuldgefühlen geplagt sind, wo wir nicht wissen, warum stehe ich früh auf und mir geht es einfach nicht so gut, wie es mir sein sollte, nützt es nichts anderes, als an dieses Traktat zu denken, diese Lokomotive hervorzunehmen und zu sagen, ich gehe völlig egal, wie ich mich jetzt fühle, ich kann nicht anders, als mich auf die Realität Gottes zu stellen und ich weiß nicht, auch wenn ich die Sonne nicht sehe, ich weiß, sie scheint. Wenn ich es nicht fühle, ich weiß, eine Sache ist wahr, Christus hat für mich alles getan, sodass der Herr Gefallen an mir hat. Und so nach und nach, wenn wir die Medizin regelmäßig einnehmen, wird unser Gewissen neu formiert, wird unser Gewissen neu geprägt und wir fangen an, mit dieser neuen Art der Qualität zu leben, die so einmalig schön ist, dass wir durch die Welt gehen mit diesem Gefühl, ich weiß, Gott mag mich. Ich weiß nicht, wer es von euch schon erlebt hat. Es ist eins der faszinierendsten Gefühle. Dafür gibst du alles. Dafür lässt du deine TV-Serie schwinden. Dafür vergisst du das Kino. Du gibst alles für dieses Gefühl. Das dein Gewissen dir sagt. Ich weiß, Gott hat Gefallen an mir. Das Ding ist so kraftvoll, ist so powerful. Du gibst dein letztes Hemd dafür her, das zu erleben. Und das hat Jesus für uns erreicht. Und mit dieser Art von Gefühl hat er gesagt, leben wir am besten in dem Augenblick, wo wir geplagt werden von dem Gewissen, was uns einredet, Gott nicht zu gefallen, gehen wir zur Tatsache. Schlagen wir Jesaja 61 auf und sagt, völlig egal, was du mir sagst, hier steht es geschrieben und das ist wahr. Eine Person freut. Ich weiß nicht, wieso so eine, da steht nicht im Predigtskript, aber das, was mich immer wieder fasziniert, ich habe es auch irgendwann mal schon mal gesagt, ja, ist dieses, ich bin sehr anfällig für schlechtes Wetter, ja, und ich hasse November. Und ich hatte schon manchmal, ja, und ich finde, November ist immer so, ja, man lebt so trist einher und denkt, die Welt ist schlecht, die Sonne muss irgendwie komplett untergegangen sein, irgendjemand hat die weggenommen und das geht jetzt immer so weiter. Und eines der interessantesten Erlebnisse, die ich immer wieder habe, wenn ich das Vorrecht habe zu fliegen, ist in trister Nieselstimmung in Berlin-Schönefeld einzusteigen und 10 Minuten später die Wolke zu durchbrechen und ich gucke aus dem Ding raus und sage, meine Güte, es gibt ihn noch, den blauen Himmel, Halleluja! Und das ist, wie die Realität ist. Wir spüren uns manchmal so wie Nieselwetter, ja, schon seit 6 Wochen. Ich hatte mal Freunde aus Südafrika zu Besuch, die haben die idiotische Idee gekommen, uns im November zu besuchen. Und dann rufen die ihre Eltern an, ja, ganz junges Ehepaar, und sagen, Mutti, wir sind schon 3 Wochen hier und es gibt keine Sonne. Und ich sage so, 3 Wochen? Das geht so 3 Monate. Und ich weiß, völlig egal, ja, völlig egal, welches Nieselwetter hier unten ist, oben scheint die Sonne. Und so ist es oft in unserem Leben. Wir denken, wir sind von Schuldgefühlen geplagt, denken wir, oh, ich bin so ein schlechter Christ, ja, weiß ich, oh Gott. Und die Sonne scheint. Und wir müssen die Wolke durchbrechen. Und zur Realität kommen, dass Gott uns mag, besonders in schwierigen Umständen. Übrigens, das steht ja nicht auf der Liste, aber wann fühlen wir uns oftmals besonders schlecht, schuldig? Vielen Dank für die Erinnerung, ich muss Schluss machen. Okay. Wann fühlen wir uns besonders mies? In dem Augenblick, wo schlechte Umstände uns heimsuchen, aber das sind die wichtigsten Zeiten, in denen wir durchbrechen müssen und sagen, egal wie die Umstände sind, eine Sache weiß ich. Gott mag mich. So, noch einen ganz kurzen Punkt. Und dann. Ersten Thessalonische 4. Das eine ist wir können leben mit diesem Grundgefühl, aufgrund dessen, dass wir Jesus Christus vertrauen, ist uns alle Sünde vergeben worden und Gott hat Gefallen an uns. Und jetzt geht es um den täglichen Lebensstil. Und da ist mir so ein bisschen, vor einer Woche oder vor 14 Tagen das Licht aufgegangen. Ich lese zu Hause in meiner Zeit mit Gott, 1. Thessalonicher 4, Vers 10. Da schreibt Paulus weiter. Weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem, was ihr von uns gelernt habt, nämlich wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, noch mehr zunehmt. Das heißt, was hier in 1. Thessalonicher steht, wie ganz oft im Neuen Testament und auch im Alten Testament, dass unsere Aufgabe als Christ ist es, Gott gefällig zu leben. Das ist eines unserer höchsten Ziele. Das, was wir erreichen wollen, ist egal, ob früh oder spät, zu Hause oder auf Arbeit, im Urlaub oder wo auch immer. Unser Ziel ist es, Gott wohlgefällig zu sein. Stimmt das? Ja und Amen. Halleluja. Wenn ihr ein bisschen mitmacht, kommen wir schneller zum Schluss. So, Gott wohlgefällig sein. Meine Motivation steht also, ich stehe auf und sage zu Gott, heute bin ich dir wohlgefällig. Und jetzt machen wir mal den Umkehrschluss. Was passiert denn, wenn ich in der Kraft Gottes, nicht als Perfektionist, wir haben darüber gehört, ja, Perfektionisten sind besonders anfällig, ja, über die reden wir nicht. Geht nicht um das Perfektionistische. Es geht darum, in unsere Schwachheit und da, wo uns Gott gerade hingestellt hat, als christliches Baby oder schon ein bisschen Erwachsener, je nachdem, wo wir gerade sind, was ist denn, wenn wir es bis zum Mittag geschafft haben, Gott wohlgefällig zu wandeln, wie die meisten von uns es tun, Tag aus, Tag ein. Das heißt, in dem Augenblick, wenn wir Gott wohlgefällig wandeln, guckt Gott auf uns und sagt, dein Wandel vor mir. Ist wohlgefällig. Und was wir oft machen, und ich weiß nicht, ob du das machst, aber was ich mache, ich stehe früh auf und sage, Gott, ich will dir wohlgefällig wandeln, du sollst deine Freude heute an mir haben. Und viel zu oft gucke ich zurück und frage, Gott, hast du heute deinen Wohlgefallen an mir gehabt? Und ich glaube, von 98 an 100 regnerischen Tagen guckt Gott auf mein Leben und sagt, du hast heute wohlgefällig für mich gelebt. Und ich denke, es ist an der Zeit, dass wir anfangen, das zu genießen. Es ist eines unserer stärksten Freudebringer. Zum Mittag, zum Nachmittag, zum Abend, vielleicht auch schon früh und fragen Gott, habe ich heute wohlgefällig für dich geschlafen? Mal zu Gott zu fragen, lebe ich für dich wohlgefällig? Und ich glaube, dass in 98 von 100 Tagen Gott sagt, mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Und es ist dran, ist, dass wir dieses Gefallen mit uns tragen und mit uns in den Alltag nehmen. Es geht viel mehr darum, als einfach nur Schuldgefühle loszuwerden, sondern es geht darum, das zu genießen, was Eric Little gesagt hat. Und jetzt merkt das ein bisschen, das kommt langsam zum Schluss. Wenn ich renne, spüre ich sein Wohlgefallen. Das heißt, was Eric gesagt hat, ist, in meinem Alltag, in den Gaben, die Gott mir gegeben hat, spüre ich, wie Gott mit mir ist und wie dieses Gefühl. Beim nächsten Mal schon nicht meine Stimme. Wie dieses Gefühl, seine Freude, sein angenehmes Wohlgefallen auf meinem Leben. Das muss man genießen, das muss man annehmen. Und so wie Gott ihn schnell gemacht hat, was hat er denn dir gegeben? Vielleicht hat er dir gegeben, eine Hausfrau zu sein, zu kochen. Und ich hoffe, du kochst und rührst den Löffel, ja? Und sagst so, und wenn ich koche, spüre ich sein Gefallen an mir. Das ist Normalzustand. Wenn ich Windeln wechsle, ich spüre sein Wohlgefallen. Egal, was die Umstände sagen. Und wenn ich zur Schule gehe, spüre ich sein Wohlgefallen. Und wenn ich predige, spüre ich sein Wohlgefallen. Und wenn ich da sitze oder aushalte, die halbe Stunde oder inzwischen die 40 Minuten, spüre ich auch sein Wohlgefallen. Wo immer Gott zu uns gerufen hat, in jeder Aufgabe, im Fahrradfahren, im Autofahren, Kinder vom Kindergottesdienst abholen, selbst nachts aufzustehen, ja, lass uns mittragen, dieses Gefühl, ich weiß, was immer ich tue, er hat Wohlgefallen in mir. Und ich denke, dieses Bewusstsein, was Christus für uns getan hat, dass er den Gefallen Gottes uns zugewandt hat und dass er uns befähigt, im Alltag für ihn wohlgefällig zu leben. Und dass dann Gott auch für uns zurückguckt und sagt, ich liebe es, wie du für mich liebst, wie du für mich lebst. Ich liebe es, wie du diesen Zink- oder Messinghahn da aneinander stöpselst und zumachst und dann kein Wasser mehr raustropft. Ja? Tust du das, was du tust und spürst du dabei, dass du Gottes Gefallen mit dir trägst. Ich denke, das ist das Ziel. Und ich denke einfach, wir sollten heute so ein bisschen Schluss machen. Und einfach uns neu ausstrecken und sagen, Gott, ich will das neu erleben in meinem Leben. Ich möchte durch den Alltag gehen. Ich möchte den Oktober und den November und den Dezember erleben. Als Monate, wo mich das Gefallen Gottes, das Gefühl seines Wohlgefallens neu trägt. Und wenn ich früh Termine mache, meine Klienten empfange, an den Zähnen anderer Leute rumbohre, ich dieses Gefühl habe, Gott hat Gefallen an mir. Er ist mit mir, er mag mich. Mein Erlöser lebt und Christus hat alles getan, damit ich Gottes Wohlgefallen in meinem Leben leben und erleben kann. Das ist nichts, was wir uns Unrecht von Gott nehmen, sondern diese Art und Weise zu leben, ehrt seinen Sohn. Und diese Art und Weise zeigt seinem Sohn, was du gemacht hast am Kreuz, war effektiv. Du hast es geschafft und hast den Gefallen Gottes für mich erkauft. Ich nehme es an und ich lebe in diesem wunderbaren Sicherheit, die ich, wenn ich sie nicht habe, ich sie mir täglich erkaufe, indem ich mich auf dein Wort stelle und sage, Christus ist mein Erlöser. Und Jesaja hat recht gehabt. Das Gefallen Gottes hat der Sohn für mich erlangt. Und so wie der Bräutigam sich über die Braut freut, freut sich Gott über mich. Zahlen fertig. Füllung drauf. Halleluja. Lass uns aufstehen zusammen. Vater, dein Sohn, Jesus Christus, für uns Mensch geworden, der darum gerungen hat und gesagt hat, Vater, ist es möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht? Der sich dann dir hingegeben hat. Dieser Sohn, der die Krone aus Dornen getragen hat, der verachtet und geschlagen wurde, der den Tod am Kreuz nicht abgelehnt hat, sondern ihn ertragen hat, um unserer Freude willen. Es geschafft, dass das Gefallen Gottes uns zugewandt wurde und dass wir leben können von jetzt in Ewigkeit in diesem schönsten Gefühle aller Gefühle, dass die Welt in Ordnung ist, weil Gott mich mag, weil er sein Angesicht auf mir leuchten lässt, mit mir ist in guten und in schlechten Tagen. Und so wie Eric Little im Laufen sein Gefallen spürt, wir in unserem Alltag den Gefallen Gottes über unser Leben spüren können. Ich bitte dich, dass du jetzt wirkst und dass du heute uns als Gemeinde eine intensivere Erfahrung deines Gefallens schenkst. Und ich weiß, dass wahrscheinlich alle Leute nach vorne kommen werden, wenn ich den Aufruf mache. Aber wir haben einfach das Gefühl, dass wir einfach heute für all die beten, die eine intensivere Erfahrung in ihrem Alltag machen wollen, dass Gott ihnen wohlgefällig ist.